Wir haben die Beobachtung, dass gerade bei jungen Patienten, die zum Beispiel mit 40 einen Herzinfarkt haben, dass wir da besonders häufig erhöhtes Lipoprotein klein a finden. Diese Maßnahme, das LDL zu senken bei Patienten mit erhöhtem Lipoprotein klein a, dient dazu, das Herzinfarktrisiko zu senken. Die gute Nachricht ist, dass es eine ganze Reihe von vielversprechenden Wirkstoffen jetzt in klinischer Entwicklung gibt, die spezifisch das Lipoprotein klein a senken können.
Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Herzinfarkt mit Ende 30. Wer so etwas hört oder liest, reagiert erschrocken und betroffen. Das ist doch viel zu früh. Hauptursache für einen Herzinfarkt sind ja bekanntlich Ablagerungen in unseren Blutgefäßen, die sich im Laufe des Lebens ansammeln und dann die Herzversorgung im schlimmsten Fall komplett blockieren. Das ist allerdings meist erst im höheren Alter der Fall. Doch warum trifft ein Herzinfarkt dann manchmal bereits junge Menschen? Wie lässt sich ein erhöhtes Risiko rechtzeitig erkennen? Darüber spreche ich heute mit Professor Ulrich Laufs, der bereits in früheren Podcast-Folgen zum Thema Cholesterin als Experte wichtige Impulse gegeben hat. Ja, und damit hallo Professor Laufs, ich freue mich, Sie wieder als Experten am Telefon begrüßen zu können.
Ich begrüße Sie, Frau Ney, vielen Dank.
Professor Ulrich Laufs ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig und ist dort unter anderem auch Chef der Lipidambulanz. Außerdem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Ja, und jetzt geht's los. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Laufs, wenn wir über Herzinfarkte bei Patienten unter 40 Jahren sprechen, reden wir da eigentlich über eine Ausnahmeerscheinung oder kommt es doch häufiger vor, als man das eigentlich so denkt?
Zunächst mal ist es deutlich seltener, dass ein Herzinfarkt bei jungen Menschen auftritt als bei älteren Menschen. Wissenschaftlich ist Herzinfarkt ja definiert dadurch, dass einzelne Herzmuskelzellen absterben. Das können wir dann sehen, dass ein bestimmter Blutwert, das Troponin, erhöht nachweisbar ist. Und das kann auch mal der Fall sein bei Problemen des Herzmuskels, zum Beispiel bei einer Herzmuskelentzündung. Was jetzt hier hinter der Frage steht, sind die sogenannten Typ 1 Herzinfarkte, der ST-Hebungsinfarkt durch Verschluss eines Blutgefäßes. Da gibt es auch mal seltene Ursachen, wie zum Beispiel eine Embolie, dass also ein Gerinnsel ein Gefäß verschließt. Das ist sehr selten, aber der Anteil dieser Ursache ist bei den jüngeren Patienten viel häufiger als bei den älteren. Das darf man nicht übersehen, weil eben die Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, das Lebensalter als treibenden Faktor hat. Es gibt natürlich bei den jüngeren Menschen Personen, die schon von Geburt an Risikofaktoren für Gefäßverkalkung haben. Und das sind insbesondere Personen mit hohem Cholesterin, mit der sogenannten familiären Hypercholesterinämie, die dann auch schon in ihrer dritten und vierten Lebensdekade Kalkplaques in einem Ausmaß aufweisen können, wie sonst Patienten erst mit 70 oder 80.
Mhm. Im Frühjahr bei der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, da wurde ein spezieller Herz-Kreislauf-Check ab 50 Jahren gefordert. Das wäre dann aber mitunter zu spät. Bei wem oder wann sollte denn vielleicht auch früher geprüft werden, ob ein erhöhtes Herzinfarktrisiko vorliegt?
Also zunächst mal sind all diese Initiativen außerordentlich zu begrüßen. Zugrunde liegt die neue Erkenntnis, dass Herzinfarkt und auch Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung als Ursache für den Herzinfarkt, verhinderbare Erkrankungen sind. Und dass man sie rechtzeitig erkennen kann durch Betrachtung der Risikofaktoren. Und das ist gar nicht so schwierig. Da geht es um den Blutdruck, das Cholesterin, den Blutzucker und unseren Lebensstil, also insbesondere das Zigarettenrauchen und den Bewegungsmangel. Unser aktueller Präsident, Herr Professor Baldus, hat als Initiative vorgetragen, dass man Patienten mit 30 auch auf Cholesterin screenen sollte. Und wir gehen aktuell sogar noch weiter, dass wir überlegen, vorzuschlagen, tatsächlich auch bei Kindern im Rahmen der U-Untersuchung, zum Beispiel der U9, das Cholesterin einmal mit zu bestimmen um die Patienten mit der familiären Hypercholesterinämie zu entdecken, bevor überhaupt frühe Formen der Ablagerungen entstehen, weil man es eben gut behandeln kann. Und der zweite Grund ist, auf diesem Weg auch die Familien zu identifizieren, also über die Betroffenen dann auch die Eltern und Geschwister mit dieser Erkrankung zu finden. Und drittens, insgesamt das Bewusstsein für diese Risikofaktoren zu verbessern.
Mhm. Professor Lauf, Sie haben ja schon das Cholesterin mit angesprochen und zu viel Cholesterin im Blut ist auch maßgeblich am Entstehen der Atherosklerose beteiligt. Und deswegen zählt ja die Bestimmung des LDL-Cholesterins auch zu den wichtigsten Maßnahmen, um ein erhöhtes Risiko für solche Gefäßablagerungen zu erkennen und dann eben, wie Sie erwähnt haben, passgenau Gegenmaßnahmen treffen zu können. Jetzt wird aber neben dem LDL-Cholesterin in jüngster Zeit auch verstärkt noch über andere Blutfettmarker diskutiert. Und hier steht vor allem das sogenannte Lipoprotein klein a im Fokus, aber auch das sogenannte Apolipoprotein B. Vielleicht könnten Sie für unsere Hörer mal kurz erklären, was sind das für Blutfette? Gerade wie unterscheiden sie sich vom LDL-Cholesterin und was weiß man zu ihrer Rolle speziell bei der Atherosklerose und dem Herzinfarkt?
Cholesterin selbst ist nicht wasserlöslich. Das ist so, wie wenn Sie Fett auf der Hand haben und es unter Wasser halten, die Hand, dann kann man das nicht abspülen. Wenn man Seife dazu gibt, dann bilden sich kleine Partikel und man kann das Fett von der Hand abwaschen. Deshalb wird Cholesterin im Blut verpackt transportiert. Und diese Verpackungen regulieren, was mit dem Cholesterin passiert. Also zum Beispiel, ob es sich in die Gefäßwand einlagert oder nicht. Und da wissen wir, dass diese sogenannten LDL-Cholesterinpartikel bösartig sind und sich besonders in die Wand einlagern. So, nun gibt es das ApoB. Das ist ein Eiweiß, was als Grundstruktur für diese Partikel fungiert, und zwar für die LDL-Partikel und auch für Partikel, wo die sogenannten Triglyceride mit dazukommen, wo also Cholesterin und dann in unterschiedlichen Mengen Triglyceride mit dabei ist. Und da haben wir gelernt, gerade auch in den letzten Jahren, dass wenn man das ApoB bestimmt im Blut, dass man damit ein Spektrum der sogenannten bösen oder derjenigen Partikel, die Atherosklerose begünstigen, erwischt, was in bestimmten Konstellationen noch genauer ist, als wenn man das LDL alleine betrachtet. Das gilt insbesondere für Patienten, die metabolische Veränderungen haben. Zum Beispiel Patienten mit erhöhtem Blutzucker. Da ist das ApoB noch ein bisschen genauer. Das ist fast ein Thema für die Wissenschaft. Also ich glaube, für den Hausgebrauch geht es um das LDL-Cholesterin. ApoB kann man sich merken, ist ein bisschen genauer, weil es diese triglyceridreichen pathogenen Partikel noch mitmisst.
Aber eben noch nichts, was man in der Praxis messen oder anwenden würde.
Naja, das ist so, dass die Messung ein bisschen teurer ist. Und dass man im Prinzip mit dem LDL-Cholesterin und den Triglyceriden die Information auch bekommt und die Behandlung sich nach dem LDL-Cholesterin ausrichtet und dass wir leider noch ein Stück davon entfernt sind, dass überhaupt das LDL-Cholesterin jetzt mal verlässlich immer betrachtet wird, sodass man da auch gucken muss, dass man das nicht zu sehr kompliziert. Diese Dinge wie dieses ApoB oder das sogenannte Non-HDL-Cholesterin, das ist auch so ein Stichwort, sind ein bisschen besser. Da sind aber die Grenz- und Zielwerte auch nicht so gut bekannt und auch nicht so gut durch Studien prospektiv belegt wie für das LDL-Cholesterin. Deshalb bleibt das LDL-Cholesterin der primäre Zielparameter.
Und wie steht es um das Lipoprotein klein a?
So, und das ist jetzt nochmal eine Besonderheit. Das ist wieder eine spezielle Verpackung von Cholesterin. Und hier handelt es sich um einen Lipidpartikel, der so ähnlich aussieht wie diese LDL-Cholesterin, also diese pathogenen, bösartigen Partikel und zusätzlich noch ein molekulares Schwänzchen dran hat, das Apolipoprotein A, was selbst zusätzlich zu den Effekten, den bösartigen Effekten des LDL-Cholesterins noch entzündliche und andere negative Effekte ausübt. Und die Besonderheit ist, dass die Neigung viel oder wenig von diesem Lipoprotein klein a, also geschrieben Lipoprotein Klammer auf, kleines a, Klammer zu, wie viel man davon im Blut hat, das ist vererbt. Das ist genetisch bedingt und nur zu einem geringen Ausmaß durch Lebensstil, also zum Beispiel fast nicht durch Ernährung, Sport, solche Dinge zu beeinflussen. Es wird autosomal dominant vererbt. Das heißt, wer erhöhte Werte hat, gibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% das an seine Nachkommen weiter. Wir haben die Beobachtung, dass gerade bei jungen Patienten, das war ja Ihre Eingangsfrage, die zum Beispiel mit 40 einen Herzinfarkt haben oder auch andere Verkalkungen, das kann auch Verkalkungen in den Beingefäßen sein oder in den hirnversorgenden Arterien, dass wir da besonders häufig erhöhtes Lipoprotein klein a finden, übrigens auch bei Patienten mit Herzklappenverkalkungen und dass das häufig Herzinfarktfamilien sind, dass es da auch viele Herzinfarkte in der Familie gibt, eben durch dieses Lipoprotein klein a bedingt. Mhm. Und damit hat man hier natürlich etwas in der Hand, was man auch benutzen kann, um Familienrisiko oder genetisches Risiko zu ermitteln, sodass aktuell die Empfehlung ist, einmal, dass man das bei jedem Menschen einmal im Leben, nur einmal, messen sollte, um eben die mit den hohen Werten nicht zu übersehen. Und zweitens, dass man das benutzen sollte, dass wenn man jemanden hat, der Verkalkungen hat in den Gefäßen und ein erhöhtes Lipoprotein klein a, dass man das benutzen kann, um auch die Familie zu untersuchen, aus der modernen Philosophie heraus eben das Cholesterin zu senken, sage ich gleich noch einen Satz dazu zur Behandlung, aus der modernen Philosophie heraus Prävention, also dass man behandelt, bevor überhaupt die Verkalkungen so schlimm sind, dass es zum Beispiel zum Herzinfarkt kommt.
Also kann man sagen, dass sich so eine Art Umdenken in der Medizin angebahnt hat, anhand welcher Blutfettwerte man das Herzinfarktrisiko noch individueller oder noch besser vorhersagen kann und dass man da einfach auch noch vielleicht bei bestimmten Gruppen noch früher ansetzen sollte?
Genauso ist es. Und das in Bezug auf die Gefäßverkalkung, die Arteriosklerose, sind die beiden wesentlichen Faktoren der Blutdruck und das Cholesterin, speziell das LDL-Cholesterin. Also zwei ganz einfache und gut etablierte Parameter.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Es stellt sich ja immer die Frage, das Messen ist das eine, aber wie steht es denn um die Therapie? Bei dem klassischen LDL-Cholesterin, da haben sich die Statine etabliert. Es gibt noch weitere Substanzgruppen, die man ebenfalls dann verwenden kann. Funktioniert das denn genauso gut bei dem Lipoprotein klein a?
Im Moment ist es so, dass wir keine Tabletten zur Verfügung haben, die wirksam das Lipoprotein klein a senken können. Im Unterschied zum LDL-Cholesterin. Sodass die Empfehlung ist, alles zu tun, was insgesamt für die Gefäße gut ist, also Lebensstil, nicht zu rauchen, ist immer an Stelle 1 und sich regelmäßig zu bewegen, ist die Stelle 2. Und dann das lipidbezogene Risiko insgesamt so stark wie möglich zu senken durch Senkung des LDL-Cholesterins. Und da setzen wir an erster Stelle die Statine ein. Dabei ist es wichtig, dass man gut erklärt, dass durch die Statine das LDL sinkt und das Risiko, aber nicht das Lipoprotein klein a selbst. Ich erkläre dem Patienten dann immer, dass das Ziel ja nicht ist, eine Zahl auf einem Zettel zu behandeln, sondern das Gefäß soll behandelt werden und der individuelle Patientin, Patient, die vor uns sitzt. Das heißt, diese Maßnahme, das LDL zu senken bei Patienten mit erhöhtem Lipoprotein klein a, dient dazu, das Herzinfarktrisiko zu senken. Wir können mit den verfügbaren Tabletten das LP klein a nicht reduzieren derzeit. Die gute Nachricht ist, dass es eine ganze Reihe von vielversprechenden Wirkstoffen jetzt in klinischer Entwicklung gibt, die spezifisch das Lipoprotein klein a senken können. Dabei handelt es sich um sogenannte RNA-Medikamente, die ganz spezifisch den Botenstoff zwischen unserer Erbinformation und dem Eiweiß selbst adressieren. Und da laufen jetzt mehrere Studien, die zum Teil auch schon fortgeschritten sind, wo wir viel über dieses Lipoprotein klein a selbst lernen werden und insbesondere natürlich sehen werden, wie stark wir mit diesen neuen Medikamenten Herzinfarktrisiko und Sterblichkeit senken können.
Und diese Substanzen, die würden dann quasi direkt in der Produktion des Proteins, dieses Lipoproteins, dann ansetzen, dass das gar nicht erst entstehen kann?
So ist es. Wir haben ja das Prinzip, dass wir unsere Erbinformation haben als Bauplan und das dann immer nach Bedarf im Körper über einen Botenstoff, der Bauplan für ein einzelnes Eiweiß, was ja aus Aminosäuren dann zusammengesetzt ist, von der Erbinformation abgelesen wird und dann daraus das Eiweiß gebaut wird. Und der Stoff, der das vermittelt, ist die sogenannte RNA. Und das ist natürlich etwas, was hochspezifisch ist, nur für ein einzelnes Eiweiß. Und die moderne Entwicklung ist jetzt, dass man diese RNA reduzieren kann und damit nur ein einzelnes Eiweiß reduziert, ohne die Probleme, die die klassische Medikamentenentwicklung, also die klassische Pharmakologie auf sich hat. Also Stoffwechsel, Leber, Niere spielt keine Rolle, unspezifische Bindung, kompetitive Bindung, all diese Dinge spielen dabei keine Rolle. Und das ist hochattraktiv, insbesondere jetzt für dieses Lipoprotein klein a ist das schon sehr weit in der Entwicklung. Es gibt auch ein Medikament, was zur LDL-Senkung bereits in der Apotheke verfügbar ist, was man sich auch unter die Haut spritzt. Ein Vorteil dieser Substanzen ist auch, dass man sie je nach Wirkmechanismus nur selten, also zum Beispiel bei diesem Medikament, was schon verfügbar ist, das ist ein sogenannter PCSK9-Hemmer, eine kleine interferierende RNA für PCSK9, die muss man nach Aufsättigung nur zweimal im Jahr spritzen, also alle 6 Monate.
Aber gespritzt, also keine Tabletten, so wie bei den Statinen. Es wäre in jedem Fall eine Injektion nötig, aber dafür selten.
Also die RNA-Medikamente, die aktuell in Entwicklung sind, das wird gespritzt. Mhm. Aber da sind prinzipiell auch orale, das führt jetzt ein bisschen weit. Also ja, im Moment ist das, was jetzt im Moment am Horizont ist, das sind injizierbare Substanzen.
Am Horizont heißt in einem Jahr, in 2, in 5 Jahren gibt es da schon irgendwie, weil Sie sagten, die sind schon zum Teil relativ weit in der Entwicklung. Kann man da eine Perspektive geben?
Also für eine Antisense-RNA gegen Lipoprotein klein a ist die sogenannte Endpunktstudie, das ist also die letzte große Stufe des klinischen Entwicklungsprogramms, voll rekrutiert. Das heißt, alle, die an dieser großen internationalen Studie teilnehmen, alle Patienten sind bereits in der Studie eingeschlossen. Man kann in diese Studie keine Patienten mehr einschließen. Die ist quasi voll und da läuft jetzt die Nachbeobachtung. Und wir schauen dann, wie viele Ereignisse in der einen Gruppe und wie viele Ereignisse in der anderen Gruppe, das ist natürlich verblindet und randomisiert, auftreten. Da ist jetzt zu rechnen, von jetzt ab mit 3 Jahren etwa, bis wir die Ergebnisse dieser Studie dann haben. Das ist also, man kann auf der einen Seite sagen, das ist eine lange Zeit, auf der anderen Seite muss man sagen, ist das eine sehr schnelle und sehr erfolgreiche Entwicklung. Und es beginnt jetzt eine zweite große Studie, auch dieser Art, mit einem ähnlichen Ansatzpunkt einer anderen Firma, eines anderen Herstellers. Und da geht die Rekrutierung jetzt im Herbst los. Das heißt, Menschen, die ein sehr hohes Lipoprotein klein a haben und schon vorerkrankt sind, zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten, den können wir dann anbieten, ab Herbst an so einem Programm teilzunehmen.
Also es wäre dann durchaus eine Perspektive, um das Herzinfarktrisiko genau für jene Patientengruppe mit dem erhöhten Herzinfarktrisiko, was erblich bedingt ist durch diese Ablagerungsprozesse, denen eine Option zu bieten.
Ja, also es ist so, dass im Moment eben solche Angebote gemacht werden können im Rahmen von hochwertigen randomisierten Studien. Wir wissen, dass immer Menschen, die an Studien teilnehmen, besser behandelt werden als Patienten, die nicht an Studien teilnehmen, weil sie einfach in einem stringenten und besonders sorgfältigen und in der Regel auch von einem erfahrenen Team behandelt werden. Das, was man jetzt dann anbieten kann, ist natürlich eine Randomisierung. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bekommt man das echte Medikament als Studienteilnehmer oder das Placebo, das Scheinmedikament. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir seriös herausfinden können, ob eine Wirksamkeit gegeben ist, weil man als Patient und Arzt immer voreingenommen ist. Und alles, was wir jetzt an wirksamen Strategien anbieten können, unseren Patienten beruht auf solchen randomisierten Studien.
Was aber hin und wieder auch als Option in der Behandlung bei erhöhten Lipoprotein-Klein-A-Werten angedeutet wird, ist eine Lipoprotein-Apherese, also ein spezielles Blutreinigungsverfahren. Was ist denn von dieser Option zu halten?
Richtig, das ist etwas, was in Deutschland zur Verfügung steht. Interessanterweise in den meisten europäischen Ländern in dieser Indikation gar nicht bezahlt wird von den Krankenkassen. Das kommt in Frage bei Personen, die eine schwere Arteriosklerose haben und trotz einer optimalen Therapie, also insbesondere einer optimalen LDL-Senkung, einen weiteren Progress haben, also eine weitere Zunahme, nachgewiesene Zunahme trotz einer optimalen Therapie. Für die kann der Antrag bei einer Apheresekommission gestellt werden, durch Blutwäsche das LP-KleinA zu senken. Dabei wird gleichzeitig auch das LDL gesenkt. Die Datenlage, es gibt dafür keine Vergleichsstudie. Die Erfahrungen sind gut damit. Die LP-KleinA-Senkung wird manchmal ein bisschen überschätzt durch das Verfahren, weil man häufig betrachtet den Unterschied zwischen dem Lipoprotein-Klein-A-Wert vor der Blutwäsche und unmittelbar nach der Blutwäsche, der dann aber sofort wieder anfängt anzusteigen.
Das ist also im Prinzip
so eine Art Zickzack-Kurve bis zur nächsten Blutwäsche. Und wenn man eigentlich die Effektivität betrachten will, dann ist es nur so ein Drittel dieses Unterschiedes vor und nach der Blutwäsche. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen zu speziell. Wir werden sehen, aber die Senkung des Lipoprotein klein a durch die neuen Wirkstoffe ist deshalb wesentlich größer, weil die ganze Zeit um 80% und 90% senken und nicht nur 80% senken vorher, hinterher und dann im Mittel eigentlich nur so um 30%, wie das bei der Blutwäsche der Fall ist.
Also doch nochmal ein weitaus effektiverer Weg, der sich da anbahnen
könnte.
Wird man
sehen. Ich denke, es ist auf jeden Fall, also die Experten in der Szene, ich selber auch, sind alle ganz euphorisch. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man diese Studien durchführt. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel.
Was ist Ihnen denn als Experten aktuell besonders wichtig, um das Herzinfarktrisiko bedingt durch hohe Blutfettwerte noch besser senken zu können? Was steht da für Sie ganz besonders im Fokus?
Das Prinzip der Prävention. Ich vergleiche das, wenn ich mit Patienten spreche, immer mit dem Zähneputzen. Wir putzen uns einen gesunden Zahn, damit er gesund bleibt. Und wenn wir im Zahn ein Loch haben, beziehungsweise wenn wir im Gefäß einen Kalkplack haben, dann können wir viel tun. Wir können das Loch mit dem Bohrer ausbohren und füllen und wir können im Gefäßsystem wirklich tolle Stents setzen. Aber wir können das Loch nicht mehr wegbürsten. Die Chance für die Prävention ist dann vorbei. Dann ist das Kind in Anführungsstrichen schon in den Brunnen gefallen. Also wir müssen verstehen, dass Arteriosklerose und alle Folgeerkrankungen, und das ist mit Abstand die häufigste Todesursache, auch bei Frauen, dass es sich dabei in beiden Teilen um eine vermeidbare, verhinderbare Erkrankung handelt und dass wir entsprechend diese Angebote machen müssen, bevor die Gefäße schon krank sind. Also dieser Gedanke der Prävention.
Und das würde selbst für Patienten oder für Menschen gelten, die eine familiäre Veranlagung haben. Selbst da kann man mit Prävention noch sehr viel erreichen.
Ja, insbesondere, man kann das ja immer aus zwei Perspektiven sehen. Das ist ja das Wesen des Familienscreenings. Es ist so, dass man das Risiko eines jungen Menschen, eines Kindes mit familiärer Hypercholesterinämie heutzutage mit den modernen Medikamenten komplett auf das Risiko der Normalbevölkerung senken kann, ohne dass die Lebensqualität oder irgendetwas im geringsten eingeschränkt wäre.
Ganz wichtiger Aspekt. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung zu den neuen Strategien, auch vor dem Hintergrund der Prävention. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, es wäre schön, wenn Sie als Impuls mitnehmen könnten, dass Gefäßschutz so wichtig ist wie das tägliche Zähneputzen, um so auch die Gefahr für einen Herzinfarkt zu reduzieren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns zuhören. Falls Sie Fragen zum Thema Herzinfarktschutz, Cholesterinsenkung und Gefäßprotektion haben, dann schauen Sie doch auch ruhig mal auf der Website der Deutschen Herzstiftung vorbei. Dort finden Sie ganz viele Informationen unter www.herzstiftung.de.